Warum verwirfst du mich? Vor 50 Jahren in der Bibelschule habe ich gelernt, wenn du eine Predigt machst und einen Hauptgedanken hast, dann musst du den Hauptgedanken kurz machen. Der muss sich einprägen, damit man dann weiss, um was es geht. Okay, warum verwirfst du mich? Das ist kurz. He? Aber mir hat es gedacht, das kann ich so einfach nicht lassen. Das braucht auch ein bisschen mehr. Wenn unser Glaube erschüttert wird, weil es im Leben eben nicht so läuft, wie wir meinen, dass es doch mit der Hilfe von Jesus und mit dem Beistand vom Heiligen Geist doch eigentlich müsste laufen. Manchmal haben wir das Gefühl, ich spüre die Hilfe von Gott nicht im Moment. Warum läuft es krumm? Etwas läuft jetzt gerade nicht gut. Und ich weiss nicht warum. Und dann kann das Gefühl aufkommen. Und ich möchte Psalm 43 lesen und habe gleichzeitig ein bisschen Angst vor etwas anderem. Es könnte eine Sprungbrettpredigt geben. Eine Sprungbrettpredigt ist, man nimmt einfach einen Text und liest den und dann redet man über etwas anderes. Und das könnte ein bisschen so vorkommen. Aber am Schluss werde ich dann noch einmal auf diesen Psalm zurückkommen. Das tue ich beim Aus. Es hat sehr viel miteinander zu tun. Psalm 43. Schaffe mir Recht, o Gott. Und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Das ist komisch, es tönt wie ein Widerspruch. Du bist doch der Gott, der mich schützt, aber warum verwirfst du mich? Im Moment spüre ich den Schutz gar nicht. Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes. Bei einem Altar musst du opfern. Vielleicht gibt es irgendetwas im Leben, wo musst du opfern. Am besten Opfer ist das ganze Leben und sagst Gott, ich gebe mein Leben dir, tu du es führen. Tu du mich führen. Zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Wir haben jetzt gerade gesungen, wir haben ihn gepriesen. Wir haben auch ein Instrument dazu. Und es ist schön, wenn wir singen können. Ich erinnere mich an die Zeit, bin ich auch aufgestanden, das Büchlein aufgeschlagen, wenn wir gestanden sind. Aber ich habe nicht gesungen. Einfach den Text gelesen und habe gedacht, es wäre ja schön, wenn es so wäre. Manchmal kann man nicht singen. Wenn du jetzt nicht gesungen hast heute Morgen, macht dir ja keinen Vorwurf. Aber wir beten füreinander, dass du wieder kannst singen. Dass die Freude wieder kommt. Und dann kommt die schönste Frage, oder? Die finde ich wirklich schön und gut. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das ist eine wunderbare Frage. Ja, wir müssen manchmal auf Gott harren, auf ihn warten. Eben was, wenn es nicht so läuft, wie wir so wetten. Es gibt ja so Nöte im Leben, oder? Du hast irgendeine wichtige Prüfung und nach einer Säderin stören. Einfach alles vermasselt, die Prüfung nicht bestanden. Oder du erscheinst zum x-ten Mal zu einem Vorstellungsgespräch und sie nehmen schon wieder einen anderen. Oder du hast endlich die sauer verdienten Ferien und jetzt wirst du kurz vorher krank und kannst daheim bleiben. Super. Oder du freust dich an deinem neuen Auto, ist wunderschön und machst schon in den ersten Tagen einen Mordskrebel rein. Und jetzt hast du gerade 2 Krebeln in deinem Budget. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage. Wisst ihr was? Das sind Peanuts. Das ist nichts. Also wenn du mal durch eine Prüfung durchsetzt, ist, dann machst du halt noch einmal oder nimmst einen anderen Beruf. Das kannst du irgendwie wechseln. Oder? Da kommt man drüber weg. Das sind die Nöte, wo man sagt, die Zeit heilt die Wunden. Ja, ja, einige Wunden werden schon geheilt. Die sind klein. Aber es gibt grosse Nöte. Es gibt ganz anders. Du bist geheiratet. Am Anfang hat sich doch alles so gut und so richtig und auch vor Gott richtig angefühlt. Und jetzt, ein gutes Dutzend Jahre später, hast du gerade die Scheidung hinter dir. Und es sind Kinder umeinander. Und die Scheidungsanwälte haben dein Portemonnaie geplündert. Und jetzt wie weiter? Warum verwirfst du mich? Wieso hast du mir jetzt nicht geholfen? Warum muss ich durch eine sinnige Not durch? Oder du wirst schwer krank, aber richtig. So, dass es nicht mehr gut kommt. Kommt einfach nicht mehr gut. Oder hast du einen Unfall? Zack, Gesundheit weg. Und sogar deine geistigen Fähigkeiten hat sie mit Leidenschaft gezogen. Du kannst nicht einmal mehr richtig dich ausdrücken. Du hast Mühe zu artikulieren. Findest manchmal die Worte nicht. Und sowieso ab und zu bist du einfach ein bisschen verwirrt. Und es bleibt. Es ist jetzt so. Was machen wir denn? Ich höre jetzt auf mit Hiobs Botschaften. Aber es gibt sie, die Nöte. Und dann kommt vielleicht die Frage, Herr, warum verwirfst du mich? Sie steht ja sogar in der Bibel. Das hat einen erlebt, der da einen Psalm in die Bibel hat geschrieben. Dass er das Gefühl hatte, Gott habe ihn verworfen. Und dann gibt es dann manchmal so liebe Geschwister, das ist jetzt nichts falsch, dass sie liebe Geschwister. Und die zitieren dir so wunderschöne Versen, oder? Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen oder sogar so wird er es wohl machen, je nach Übersetzung. Und dann denkst du, ja, nein, aber in meinem Leben ist es jetzt nicht gerade wohl gemacht. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Dann denkst du, ja, ist schon schön, aber ich spüre gerade nichts von der Hilfe. Wie köstlich ist deine Gnade, oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Ja, dort wäre ich auch gern, aber im Moment brennt die Sonne vom Himmel oben ab und es verbrennt mich fast und ich finde nie einen Schatten. Geht mir jetzt einfach schlecht. Oder wie wir es haben gelesen, jetzt da die Bitte. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass ich wieder ein bisschen klar sehe. Dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Eigentlich bist ja du meine Freude, in der Regel. Aber im Moment habe ich Mühe. Und ich preise auf der Laute, o Gott, mein Herr. Ja, sogenannte Hiobsbotschaften bringen uns manchmal durcheinander. Da haben wir das Gefühl, schon schön, die Verse, ist wunderschön. Und eigentlich habe ich die ja auch geglaubt. Aber im Moment bewahrheiten sie sich nicht in meinem Leben, habe ich den Eindruck. Reden wir ein bisschen vom Hiob. Am Hiob, seine Reaktionen auf seine Hiobsbotschaften, die sind am Anfang die Reaktionen von einem unheimlichen Glaubensheld. Ein überragender Glaubensheld. Es ist ganz verrückt, wenn wir das lesen. Die Hiobsbotschaften sind die. Es kommt der Knecht und sagt, Hiob, deine Arbeitstiere, alle Ochsen und alle Esel, die du brauchst zum Arbeiten, die sind von einem Fremden her, es war ein Überfall gewesen, alles ist gestohlen, gerade mitsamt den Knechten und merkt, alles fort, ist nicht mehr da. Da ist der Zweite gekommen und hat gesagt, ich habe die Viehherde gehütet, die Fleisch und Wolle und Milch liefern. Und dann ist das Feuer vom Himmel gefallen und alle die Herden und sämtliche Hirten sind verbrannt. Es ist nicht mehr da. Ich bin der Einzige, für das noch zu sagen. Und dann kommt der Dritte und sagt, auch wieder eine fremde Macht ist eingebrochen, hat sämtliche Kamel gestohlen. Kamel, die man damals braucht hat, das war Transportmöglichkeit gewesen, oder? Für Waren transportieren und Handel zu treiben. Alles ist weg, mit dem Knecht und mit dem Mägd, ist nicht mehr da. Ich bin noch der Einzige, für das anzukündigen. Und dann kommt der Vierte und sagt, Hiob, alle deine 10 Kinder sind in einem Haus gewesen, um zu feiern. Und dann kommt der Sturm und hat das Haus zusammengefallen, alle sind tot. Ich bin der Einzige, ich komme dir das noch sagen. Und dann lesen wir etwas ganz Verrücktes. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Das ist unheimlich. Schon da denke ich, das reiche nicht. Das ist ja sagenhaft. Und dann kennen wir die Geschichte. Es geht weiter. Jetzt geht es an die Gesundheit vom Hiob. Und die ist so schlecht, dass er mit Geschwür übersät ist. Er hockt in der Aschen und im Staub und hat eine Tonschärpe, dass er sich damit kratzen kann. Die Geschwür. Und dann sagt seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sag dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das ist sagenhaft. Das ist unglaublich, was der Mann aushaltet. Aber Zeit läuft. Nöte bleiben. Die Schmerzen auch. Und die Nöte werden ihm immer wie klarer, ja, alles verloren. Wirklich alles. Alle Güter und alles. Meine ganze quasi Sozialversicherung fürs Alter. Es ist alles weg. Und jetzt ist noch Gesundheit weg und ich stirbe. Und dann wird ihm das irgendwie zu schwer. Und er fährt an und sagt: Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach: O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach: Ein Knabe ist gezeugt. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Und er fährt weiter und hat sie nie warum, oder? Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Kam ich nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Warum kamen mir Knie entgegen und wozu Brüste, dass ich daran trank? Denn jetzt läge ich da und wäre still. Ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Oder wäre ich doch niemals da gewesen, wie eine verscharrte Fehlgeburt, den Kindern gleich, die nie das Licht erblicken. Warum lässt Gott den Mühseligen das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod harren und er kommt nicht? Die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich jubelnd freuen würden, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden, oder dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Der Hiob wird sterben. Warum muss ich noch leben? Manchmal denken wir vielleicht auch so. Warum verwirfst du mich, Gott? Warum halte ich mich am Leben, wenn sowieso alles krumm läuft jetzt? Warum muss ich das mitmachen? Und dann kommt eigentlich das, was mich am meisten erschüttert. Der Schluss von dem Kapitel 3. Der Hiob sagt: Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten, und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Ist alles über mich weggefegt, und jetzt weiss ich nicht mehr wie weiter. Es kommen drei Freunde, und eigentlich sollten die ermutigen, aber das machen sie nicht. Wenn wir die Rede lesen, dann machen ihm die einen Vorwurf nach dem anderen. Hiob, du hast doch gesündigt, sonst würde Gott gar nicht zulassen, dass es dir so schlecht geht. Komm, gib's zu und tu deine Sünden bekennen und dann geht es dir schon wieder besser. Und es stimmt überhaupt nicht. Und dann hat der Hiob gesagt: Wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten niederdrücken? 10-mal schon habt ihr mich geschmäht. Schämt ihr euch nicht, mich zu misshandeln? Oh ja, man kann mit Wort misshandeln. Und der Hiob leidet jetzt 3-4-fach, oder? Alles verloren und noch Gesundheit verloren, trauert um seine Kinder. Die Frau, die sagt: Gebt doch den Glauben auf. Und jetzt noch die Freunde, die ihn fertig machen. Das ist wirklich schlimm. Und das, was ich jetzt gerade gelesen habe, das warum tut ihr mich misshandeln mit euren Worten, das steht am Anfang vom Kapitel 19. Aber die, die die Bibel kennen und das Kapitel 19 vom Hiob kennen, die wissen, dass dort noch etwas viel anderes steht. Dort steht eigentlich das Highlight vom Hiob-Buch. Dort steht das Schönste, was es nur gibt. Das tut man auch an den Beerdigungen zitieren. Der Hiob fährt nachher an und sagt, oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, das ist in Erfüllung gegangen, sie steht in der Bibel, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Und dann kommt eben diese Stelle, oder? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben, und nachdem diese meine Hülle, mein Körper, zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Was mich so beeindruckt an diesem Text ist, dass das im Kapitel 19 steht. Weil das Hiob-Buch hat 42 Kapitel. Das da, das ist mitten in seinem Leiden. Das ist nicht am Ende, wo er sagt, ah, jetzt kommt es gut. Jetzt macht mich Gott wieder gesund und ich komme noch einmal 10 Kinder über. Hat er ja bekommen einmal. Und noch doppelt so viel Härten und Reichtum, wie er vorher hatte, hat er alles bekommen. Aber es ist noch nicht jetzt. Jetzt meint er, er sterbe. Er ist mitten in seinem Leiden. Und mit seinem Leiden kann er sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann muss ich sagen, der Hiob hat alles verloren, aber den Glauben nicht. Er glaubt immer noch. Mama, mein Erlöser lebt. Und am Schluss steht er über dem Staub von meinem Leben. Und an dem wollen wir festhalten. Am Wissen, auch wir hierin, dass unser Erlöser lebt. Das sollte eigentlich für uns auch in Stein gemeißelt sein. Mein Erlöser lebt. Es kann mir hier in unten dreckig gehen. Ja, das ist möglich. Aber mein Erlöser lebt und er wird mal über dem Staub von meinem Leben stehen. Da wird er drüber sein. Und einmal wird ich bei ihm sein und ich werde ihn sehen. Und ich werde ihm nicht fremd sein, weil er kennt mich, ich bin sein Kind. Und nach dem sehnt sich sein Herz in mir. Ich bin erstaunt über Hiob und es hat mich noch ein zweites Mal so beschäftigt. Eigentlich zwei Männer, die man stundenlang über sie predigen könnte und ich packe alles in eine Predigt rein, das ist ein bisschen unverantwortlich. Der zweite steht im Neuen Testament und das ist der Petrus. Das ist auch so einer, der Höhen und Tiefen hat erlebt in seinem Leben. Ganz verrückt. Übrigens nicht erstaunlich, dass wenn wir von einem Jünger leben, dass wir dann lesen oder reden, dass wir dann von Petrus reden. Weil die anderen 11 Jünger, die könnten grün und blau werden vor Neid, wenn sie nachzählen in den Evangelien, wie manchmal als ihr Name vorkommt und wie manchmal der Name von Petrus. Und immer wieder Petrus, so gäng wieder Petrus und schon wieder Petrus. Im Johannesevangelium lesen wir noch etwas andere Namen, aber selten. Ja, er ist der Erste, der als Jünger berufen wird. Dann heisst er noch Simon. Und Jesus sagt, ich gebe dir einen anderen Namen. Du heisst jetzt Petrus. Johannes-Evangelium Kephas. Beides heisst Stei. Keis heisst Felsen. Es heisst nur Stei. Und wo Jesus ihm sagt, du bist der Petrus, auf diesen Fels wird in meine Gemeinde bauen, dann ist der Fels ist Jesus, nicht der Petrus. Der Petrus ist ein Grundstein davon, wie alle Apostel auch. Er darf am Bau von der Gemeinde beteiligt sein, aber der Fels, das ist Jesus. Und dann lesen wir doch von dieser Geschichte zum Beispiel ein Highlight, wie verrückt. Sie sind auf dem Schiff, auf dem See und es stürmt und Jesus ist nicht im Schiff. Jesus kommt auf dem Wasser wandelnd daher und die Jünger fangen an zu schreien vor Angst, weil sie meinen, es sei ein Gespenst. Noch eigenartig, was die für einen Glauben haben, oder? Ja. Und der Petrus ist der Erste, der die allgemeine Panik überwindet. Und sagt, also, wenn du kein Gespenst bist, wenn du der Herr bist, dann sag mir, befehl mir, ich soll auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und wisst ihr was? Es funktioniert. wenigstens am Anfang, oder? Ja, ist gegangen. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Und als er die hohen Wellen gesehen hat, hat er Angst bekommen und ist eingesunken. Jesus hat ihn wieder aufgestellt. Das muss ein Bild gewesen sein. Wenn Jesus einen aus dem Wasser zieht und wieder aufs Wasser stellt, dann hebt es. Stellst du dir das vor? Das Erlebnis. Ein Highlight. Und jetzt gehen sie zurück ins Boot. Und ein bisschen später fragt Jesus seine Jünger, was meint ihr eigentlich, wer ich bin? Was sagen die Leute so und was sagen ihr? Wer bin ich in euren Augen? Und dann sagt der Petrus das wunderschöne Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wieder ein Höhepunkt. Jesus lobt ihn dafür und sagt ihm, und du wirst am Gemeindebau beteiligt sein. Und gerade darauf kommt der Tiefpunkt. Jesus sagt, wir gehen nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde getötet und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und der Petrus will ihn vor dem Leiden und vor dem Sterben bewahren und sagt, das soll dir ja nicht passieren. Und Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Oh, das tut weh. Und hat er gemerkt, Bibelstellen, das ist im gleichen Kapitel. Es war ganz wenige Versli auseinander. Zuerst so ein Höhepunkt und dann zack, ein Tiefschlag. Und das gibt es manchmal im Leben. Dann gehst, bist du unterwegs und denkst, leck, mir geht's gut, endlich habe ich alles jetzt ein bisschen auf die Reihe gebracht und jetzt läuft es und bang, läuft es plötzlich nicht. Es kann sein, es kann auch umgekehrt sein. Dass du eine Zeit lang denkst, jetzt geht gar nichts mehr. Und oftmals löst es sich und die Türen gehen auf und es geht wieder vorwärts. Und auf dem Berg von der Verklärung darf der Petrus dabei sein mit dem Jakobus und mit dem Johannes. Nur drei Jünger, Petrus gehört dazu. Er hört dort Gott reden. Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und wieder ein Tiefpunkt. Der Petrus fängt auch an zu reden und das heisst, er wusste nicht, was er sagte. Er lehrt irgendetwas von drei Hütten. Das nützt gar nichts, das hat keinen Sinn. Ja. Und dann kommt irgendein, ist noch so eine menschliche Frage von Petrus, oder? Er sagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Was kommen wir jetzt über dafür? Ja, der Petrus ist ein Geschäftsmann, der will schon wissen, ob es rentiert oder nicht. Und gegen das Ende dieser Evangelien verdichtet sich der Erwähnung von Petrus. Natürlich, jetzt geht es um die Verleumdung, die Jesus angesagt hat. Und der Petrus kann es nicht glauben und sagt, ich werde dir nie verleugnen. Und wenn ich mit dir in den Tod muss, und er wäre bereit, das stimmt. Er ist der Einzige, der bei der Gefangennahme das Schwert zieht. Das ist hoffnungslos und sinnlos, was er da macht. Es ist eine ganze Truppe, bewaffnete römische Soldaten, plus ein Haufen Diener vom Sanhedrin, bewaffnet mit Schwertern und Stöcken, heisst es. Der Petrus hat keine Chance. Und Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Jetzt ist die Zeit der Finsternis. Und ab jetzt versteht der Petrus gar nicht mehr. Das geht über sein Verständnis. Das kann nicht sein. Jesus, sein Herr, lässt sich widerstandslos festnehmen. Der ist doch schon davon gelaufen, wo sie ihn steinigen oder neu über einen Felsen abstoßen. Ist er einfach mit der Menschenmenge durch und davon spaziert. Die konnten nichts machen und jetzt macht er nichts. Die nehmen ihn gefangen. Was ist los? Mein Meister wehrt sich nicht. Und dann hat er komisch und fadenscheinig und ungerecht Prozess, wo sie Jesus verurteilen, weil er sagt, er sei Gottes Sohn. Und der Petrus sagt, das ist er doch. Ich habe ihm es ja auch gesagt. Er ist der Sohn vom lebendigen Gott. Und für das wird er jetzt verurteilt. Und er wehrt sich nicht. Das ist doch nicht mehr sein Herr und Meister, so wie er ihn gekannt hat. Und mit dem sollen sie ein neues Königreich und eine neue Regierung aufbauen. Das erwarten nämlich die Jünger. Das geht doch nicht. Und so kommt es, dass er in seiner totalen Verwirrung sein Herr tatsächlich dreimal verleugnet. Im Lukas-Evangelium lesen wir nach dem dritten Mal und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und dann verstehen wir, dass der Petrus rausgegangen ist in die Dunkelheit und bitterlich geweint hat. Jetzt ist es passiert. Ich habe Jesus tatsächlich verleugnet. Jetzt habe ich das gemacht. Und er hat mir es noch gesagt. Und schaut, wir haben auch unsere Höhen und Tiefen im Glaubensleben. Und die schönsten Verse helfen uns plötzlich nicht mehr, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Ja, aber wir nicht. Und wir haben doch im Leben Gott vertraut und wir haben seinem Wort vertraut. Und jetzt stimmt es nicht mehr in meinem Leben. Warum verwirrst du mich? Wieso denn das? Wahrscheinlich verleugnen wir Jesus nicht gerade vor allen und so deutlich und so laut wie der Petrus hier im Hof. Aber wenn wir dann innerlich plötzlich so sagen, also Herr, was du da sagst in deinem Wort, das ist irgendwie, einmal für mein Leben im Moment, das stimmt nicht, ich komme nicht mehr klar damit, dann haben wir manchmal das fahle Gefühl, oh, jetzt schaut mich Jesus an. Und dann wollen wir uns auch verkrüchen und bitterlich weinen. Weil wir einfach merken, wir haben versagt. Wegen den Umständen, wegen dem, was nicht mehr so läuft, wie das sollte. Wie finden wir zurück zu Gott? Wie geht das? Wir wissen, wenn wir im Loch sind, aus eigener Kraft komme ich nicht raus. Der Einzige, der mir helfen kann, da rauszukommen, ist eigentlich Jesus, aber mit dem habe ich gerade ein Problem. Wie komme ich jetzt raus? Der Hiob hat mitten im Leiden zurückgefunden. Er hat die Gewissheit vom Heil nicht verloren. Und darum hat er können sagen, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, wenn auch mein Körper stirbt, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und mein Auge wird ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ich finde das so schön, wenn er das sagt. Er ist am Ende. Er sitzt im Staub und in der Asche und ist wirklich am Ende. Aber sein Herz sehnt sich danach bei Gott sein. Der Glauben ans Heil hat er nicht verloren. Und ich möchte es uns allen zusprechen. Wir müssen den Glauben ans Heil nicht verlieren, auch wenn es schlecht geht. Gott sieht uns immer noch. Wenn wir sein Kind sind, an ihn glauben, ihm gesagt haben, mit dir will ich leben, mein Leben gehört dir, dann verlieren wir das Heil nicht mehr. Allen denen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du wiedergeboren bist, verlierst du das Heil nie mehr. Und beim Petrus? Hiob hat die Gewissheit behalten. Und der Petrus, wir kennen die Ende von der Geschichte im Johannes 21. Jesus, der Auferstandene, begegnet seinen Jüngern in Galiläa am See Genezareth. Und was machen sie? Sie fischen. Sie machen das, was sie können. Sie sind enttäuscht, ihr Meister ist gestorben und jetzt war mal auferstanden, aber er ist so nie, was jetzt? Machen wir halt das, was wir immer gemacht haben und das Einzige, was wir können, irgendwie, wir gehen fischen. Der Petrus sagt das, ich gehe fischen. Und die anderen gehen mit ihm und sie fischen halt wieder. Und wenn wir manchmal so etwas Schweres haben und mit Gott nicht mehr ganz klar kommen, dann denken wir, ja gut, jetzt mache ich halt einfach meine Bütze und meine Arbeit und lebe mein Leben und jetzt mache ich das, was ich kann. Und wisst ihr, was passiert? Sie fangen nichts. Die ganze Nacht nichts. Jetzt musst du dir das vorstellen. Du machst einfach wieder das, was du überhaupt noch kannst, das, was du gelernt hast, das, was gut ist, und es geht nichts. Das ist die Ermutigung, du. Und jetzt kommen sie gegen das Ufer und da steht einer. Und sie sehen noch nicht wer. Und der sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, die haben nichts. Die Netze sind leer, das Schiff ist auch leer. Und am Ufer ist ein Kohlenfeuer und Fisch drauf. Schon komisch. Und dann sagt Jesus, werfen das Netz noch einmal aus. Und sie machen es und es ist voll Fisch. Und der schaltet, weil genau so war es vor 3 Jahren. wo Jesus sie begegnet hat und sie gerufen hat als Jünger, haben sie auch die ganze Nacht lang nichts gefangen. Und am Morgen kommen sie ans Ufer und Jesus kommt und sagt, werfen sie noch auf der rechten Seite vom Schiff aus. Als ob das ein Unterschied mache, ob es rechts oder links rausgeht, bei einem Schiff auf dem See aus. Aber sie haben es gemacht. Und die Netze haben angefangen reissen, so viel Fisch sie drin waren. Und jetzt wieder. Nachtlang nichts gefangen. Und jetzt kommt er und sagt, geh jetzt noch einmal ins Wasser. Und wieder voll. Das ist der Herr. Und der Petrus, bei dem schaltet es. Und bei den Jüngern auch. Er hat uns Kinder genannt. Das heisst nicht, ihr seid halt kleine und könnt nicht. Sondern das heisst, ihr gehört noch zu meiner Familie. Ihr gehört zur Familie Gottes. Ihr seid Kinder Gottes. Und jetzt ist da noch etwas. Das blöde Kohlefeuer. Versteht ihr, der Petrus hat Jesus bei einem Kohlefeuer dreimal verleumdet. In diesem Hof innen dort. Und jetzt ist da wieder ein Kohlefeuer. Es gibt Situationen, die brennen sich einfach in deine Erinnerung hinein. Das wird nicht mehr los. Und jetzt kommt der Petrus raus und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und so manchmal, wie er ihn verleugnet hat, so manchmal darf er jetzt sagen, Herr, du weisst es, du weisst, dass ich dich lieb habe. Es tut ihm zwar weh, dass ihn Jesus dreimal fragt, aber er hat Gelegenheit, die dreimal verleugnen, wieder gut zu machen. Und Jesus sagt dreimal, dann weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Ich habe dir gesagt, du wirst am Bau von der Gemeinde mithelfen. Kümmere dich um die, die gläubig werden. Du wirst eine ganz grosse Hilfe sein für die Gläubigen. Mit dir arbeite ich weiter. Ich verwerfe dich nicht, Petrus. Ja, komm, kannst weitermachen. Das ist ganz verrückt, dass der Petrus das darf bei einem Kohlefeuer wieder erleben. Jetzt ist wieder gut. Und das möchte ich uns allen sagen zum Abschluss. Wir werden von Gott nicht verworfen. Warum verwirfst du mich? Das ist einfach ein Gefühl. Aber es ist nicht wahr. Gott verwirft sicher gewisse Taten von uns, ja. Und manchmal zieht er sich vielleicht ein bisschen zurück, dass wir merken, wir laufen völlig falsch. Jetzt müssen wir etwas korrigieren. Jetzt müssen wir wieder zum Altar und zum Opfer bringen und wieder klar mit Gott weitergehen. Ja. Aber auf ihn vertrauen, auch wenn wir mal Wellengang haben im Leben. Haben wir etwa. Manchmal sind wir oben auf der Welle und es geht gut, super. Und dann kommt sicher das nächste Wellental und dann bist du unten. Und ringsum nur noch Wassermauern und siehst nicht mehr drüber aus. Das gibt es halt. Aber das Heil werden wir wegen dem nicht verlieren. Nein, er sagt uns, fürchte dich nicht, glaube nur. Und so mache ich das, was ich eigentlich gedacht habe, mache ich dann am Schluss. Kommen wir wieder zurück zum Sprungbrett, zum Psalm 43. Und vielleicht verstehen wir ihn jetzt sogar besser. Schaffe mir Recht, o Gott. Ich schaffe es selber nicht mehr. Ich kann es nicht mehr zurechtbiegen. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache. Gegen ein unbarmherziges Volk, manchmal Heimer finden und werden bedrängt. Oh ja, errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Ich meine, das könnte jetzt, wie wir es am Anfang gehört haben, auch Israel beten. Was denen alles für Unrecht da wird, über sie gesagt wird, eine Lüge nach der anderen eigentlich. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts, denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Ja, manchmal haben wir Bedrängnis, ja, ja, klar. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Wie der Petrus gesagt hat, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wenn wir nicht mehr bei dir sein können, woher sollen wir denn? Es gibt gar keinen anderen Ort. Du bist meine Rettung, du bist mein Gott. Aber manchmal müssen wir halt ausharren, auf ihn harren. Aber ich möchte es heute uns allen zurufen eigentlich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Unsere Seele darf ruhig werden. Das Heil verlieren wir nicht. Und unser Herz darf sich danach sehnen, mal bei Gott zu sein. Jetzt ist es noch nicht ganz so weit, aber das kommt. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du wirklich ein guter Gott bist. Du bist unsere Hilfe und unser Schutz, auch wenn wir das nicht immer gerade so erleben. Aber danke, dass wir in dir geborgen sind, dass du uns führst, dass du uns drehst durch unser Leben. Danke für einen Hiob, der sein Glauben nicht verloren hat, noch in den schwersten und tiefsten Nöten nicht. Danke für einen Petrus, der am Ende vom Leben die Begegnung mit dir hatte und die Verleugnung wieder hat können gut machen. Danke für die Gelegenheiten, die du uns gibst, dass wir es wieder gut machen können und mit dir dürfen weitergehen dürfen. Hab Lob und Dank für deine Liebe und deine Güte und deine Gnade. Amen.